Ja, man hat sich in Deutschland schwer getan mit der Anerkennung der Sinti als Nazi-Opfer. Das wird schon aus der Arbeit des sogenannten Landesamts für Wiedergutmachung deutlich, dass nach dem Krieg bis weit in die 50er Jahre mit der Aufarbeitung von Fällen beschäftigt war. Und wenn man sich die Akten dieser Behörde anschaut, dann wird eine allgemeine Unwilligkeit deutlich. Und diese Unwilligkeit, die hat sicher was zu tun mit dem Gefühl, dem Verhältnis, dass die Deutschen ohnehin zu Sinti und Roma, und zwar schon seit dem Mittelalter, als sie zum ersten Mal hier auftauchten, entwickelt haben und das dann sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr gesteigert hat und durch die Nazizeit dann auf die Spitze getrieben wurde.
In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 1940 wurden 2500 Sinti und Roma über die drei Sammelpunkte Hamburg, Köln und die Festung Hohenasperg in das Generalgouvernement Polen deportiert, darunter auch eine Freiburgerin.
Ja, wir haben bisher gar nicht gewusst, dass diese Deportation von 1940 auch in Freiburg ihren Niederschlag gefunden hatte. Und wir haben jetzt erst im Rahmen der Nachforschung festgestellt, zumindest einen Fall festgestellt, vielleicht nicht der einzige Fall, und zwar den Fall der Maria M. Macht es bewusst hier anonymisierter Form, der Maria M. mit ihren drei schon fast erwachsenen Kindern. Die wurde zunächst nach Hohenasperg, dem Sammellager bei Stuttgart, gebracht und dann nach Polen in ein Arbeitslager gebracht, in der Gegend von Lublin. Dort war sie bis Herbst 1942 mit Straßenbau befasst. Und dann gelang es ihr, mit ihren Kindern aus diesem Lager auszubrechen, sozusagen, einen Fluchtversuch zu machen, der Erfolg hatte, aber nur für 2-3 Monate. Sie wurde wieder gefasst und dann in ein neues Lager gesteckt. Es folgte eine ganze Serie von Lagern, meist von der SS bewachte, scharf bewachte Lager, wo sie dann zum Teil zur Küchenarbeit, aber auch wieder zum Straßenbau eingesetzt war. Und so ging das durch die ganze Kriegszeit, bis sich die Front eben einem dieser Lager, wo sie dann gerade waren, in der Gegend von Częstochowa näherte und die Wachen über Nacht einfach dann abverschwanden. Das Lager war plötzlich unbewacht und diese Gelegenheit nutzte Maria M. und ihre drei Kinder, um sich abzusetzen, und sie haben es tatsächlich geschafft, man kann sich es kaum vorstellen, in diesen Kriegszeiten, sich nach ins Württembergische durchzuschlagen, wo sie zu einem kleinen Ort im Remstal Beziehungen hatten aus der Zeit vor dem Krieg. Und dort haben sie dann Zuflucht gefunden. Allerdings dann 1945, als sie dort ankam, sind auch gleich zwei ihrer Kinder, die beiden Söhne, dort noch gestorben. Und zwar der eine infolge einer in Polen erlittenen Zwangssterilisation und der andere aufgrund der Erlebnisse in der Lagerhaft. Die Mutter mit der Tochter konnte sich dann aber nach Freiburg wieder absetzen.
Wie war die Recherche? Wie ist es gelungen, diese Biografie auszugraben und jetzt auch öffentlich zu machen?
Ja, die einzige Quelle, aus der man solche Daten ziehen kann, jedenfalls die einzige bis uns bislang bekannte Quelle, wenn man nicht auf Zeitzeugenaussagen selber gehen will, schriftliche Quelle sind die Wiedergutmachungsakten, die im Freiburger Staatsarchiv für, jedenfalls für unsere Gegend, aufbewahrt werden. Und die sind nach Personennamen sortiert. Und man muss also Personennamen haben, um überhaupt Akten finden zu können. Und da sind wir im Stadtarchiv natürlich in der glücklichen Lage. Wir sitzen sozusagen auf der alten Einwohnermeldekartei und konnten gezielt Namen ermitteln und mit diesen Namen bewährt dann im Staatsarchiv diese Akten einsehen. Wobei man wissen muss, diese Akten sind an für sich gesperrt aus Personen- und Datenschutzgründen. Man muss dann nachweisen, dass eben eine bestimmte Zeit schon verstrichen ist, um überhaupt reinschauen zu können. Und das war in diesem Falle zum Beispiel gegeben.
Kommen wir zu dem sogenannten Auschwitz-Erlass vom 16. Dezember 1942. Darin wird die Deportation der Sinti und Roma oder zahlreicher Sinti und Roma in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von Heinrich Himmler angeordnet. Auch Freiburger Sinti und Roma waren von diesem Erlass betroffen.
Ja, also in Freiburg, vor allem diese Deportation hat dann auch in Freiburg durchgeschlagen. Dieser sogenannte Auschwitz-Befehl Himmlers vom Dezember, der wurde im Januar 1943 den Kriminalpolizeistellen in Deutschland per Schnellbrief mitgeteilt und führte dann zu Aktionen im März 1943. Da haben wir in Freiburg mehrere Fälle, vielleicht besonders erwähnenswert den Fall von Peter F. mit seiner Frau Rosa. Die beiden hatten auch zwei kleine Kinder, 7- und 8-jährige Mädchen. Der Vater, Peter F., war Möbelpacker bei der Freiburger Spedition Flamm. Die Familie hatte wohl eine Ahnung, was kommen könnte, denn sie hatte schon rechtzeitig verfügt, dass ihre gesamte Wohnung, ihre Habe, ihr Mobiliar an einen Verwandten gehen sollte, wenn ihnen was passieren würde. Als im März 1943 die Gestapo dann auftauchte, wurde das Mobiliar beschlagnahmt und fein säuberlich aufgelistet. Diese Listen sind noch da. Beschlagnahmt bis hin zu den Konten der Kinder bei der Sparkasse. Und das Ganze wurde dann auch noch auf Listen säuberlich notiert, in Akten eingeheftet. Die Familie wurde dann nach Auschwitz deportiert und dort erging es ihnen wirklich mehr als dreckig, denn in Auschwitz tummelte sich der sogenannte Arzt Josef Mengele, der sich mit seinen pseudowissenschaftlichen Experimenten hervortat, und die Familie fiel eben diesem Mengele in die Hände. Sie wurden künstlich mit gefährlichen Krankheiten infiziert und es wurden Operationen vorgenommen. Der Vater starb daran. Die Frau, also Rosa, wurde zu schwerer körperlicher Bauarbeit eingesetzt. 1944 ist sie dann mit den Kindern aus dem Lager Auschwitz gebracht worden in das KZ Mauthausen und von dort aus dann wiederum nach Ravensbrück. Und in Ravensbrück ist sie auch der immer wieder vorkommenden Zwangssterilisation zum Opfer gefallen, bevor sie schließlich ins Lager Bergen-Belsen transportiert wurde und da dann endlich von den Alliierten bei der Befreiung des Lagers auch befreit wurde.
Es gab aber auch Sinti und Roma, die weder von der Mai-Deportation 1940 noch von dem Auschwitz-Erlass von 1942 betroffen waren. Wie sah deren Leben bis 1945 aus?
Ja, da gibt es auch in Freiburg eine ganze Reihe von Fällen. Der Auschwitz-Befehl Himmlers hatte ja eine ganze Reihe von Ausnahmen, zum Teil äußerst abstrus begründet, kann man gar nicht zum Teil nachvollziehen. Aber jedenfalls Argumente waren, wenn Sinti, Roma mit Arierinnen oder Ariern, sogenannten, verheiratet waren, wenn sie, was ja auch in mehreren Fällen vorkam, schon in der Wehrmacht gedient hatten, wenn sie hier in Freiburg an Arbeitsstellen eingesetzt waren, man kann sagen zur Zwangsarbeit, in wehrwirtschaftlich wichtigen Betrieben und vor allem, wenn sie einen festen Wohnsitz haben, wenn man sie also leicht greifen konnte. Und da gibt es erwähnenswert den Fall von auch wieder ein anonymisierter Name, Simon P. Der hatte ganz normal, wie jeder Deutsche, seinen Wehrdienst geleistet, war in Belgien und in Frankreich und wurde dann, als der Russlandfeldzug beginnt, an die russische Front geschickt, war dort als Kratfahrer eingesetzt, wurde dann aber plötzlich nach einem halben Jahr aus der Wehrmacht ausgeschlossen, weil man festgestellt hat, dass er eben nicht die richtige Rasse hatte. Und er kam zurück nach Freiburg, schlug sich dann zunächst hier in verschiedenen Kaffeehäusern als Musiker durch, wurde dann, gab noch Zwischenstufen, aber die lasse ich jetzt mal weg, zu Zwangsarbeit verpflichtet in einem wehrwirtschaftlich wichtigen Betrieb wieder. Dann erlitt er, wie die gesamte Familie, auch das Schicksal der Zwangssterilisation hier in der Freiburger Universitätsklinik. Die hat das in großem Stile auch gemacht. Dann kam auch noch dieser große Bombenangriff auf Freiburg im November, bei dem das Heim der Familie, die Wohnung, zerstört wurde. Und das war das Signal für die Söhne der Familie, abzuhauen. Ja, jetzt haben wir kein Zuhause mehr und jetzt wird es noch schlimmer womöglich. Und sie versuchten, sich in die Schweiz abzusetzen. Das hat nicht geklappt. Und sie haben sich dann in den österreichischen Alpen, ich glaube in Vorarlberg, versteckt. Und haben dort eben ausgeharrt, bis die Befreiung kam.
Herr Ecker, Sie bzw. das Stadtarchiv Freiburg haben den Historiker Daglev Janke beauftragt, im Rahmen eines Werkvertrags mit dem Staatsarchiv Freiburg vorhandene Wiedergutmachungsakten auszuwerten. Wie lässt sich das Ergebnis dieser Auswertung kurz und knapp zusammenfassen?
Ja, kurz und knapp, der Auftrag, überhaupt diese Forschung zu machen, kam ja relativ spät auf uns zu und war umfassend neben der allgemeinen Arbeit des Stadtarchivs, das ja sonst an und für sich auch andere Sachen zu tun hat, gar nicht zu machen. Deswegen haben wir versucht, uns Hilfe zu holen. Und da kannten wir eben diesen Historiker Herrn Janke, der relativ schnell einspringen konnte und der systematisch eben die Wiedergutmachungsakten beim Staatsarchiv gesichtet hat. Ich hatte ja schon beschrieben, wie wir an diese Fälle kamen. Es ist jetzt einfach eine große Arbeit gewesen, diese Akten zu durchforsten und die versuchen, die wichtigen Dinge herauszuziehen. Wir sind uns aber völlig im Klaren, dass wir hier womöglich nur an der Spitze des Eisbergs herumkratzen, dass es noch viel mehr Fälle gibt. Man müsste noch viel mehr Namen, die man natürlich erstmal wieder ermitteln muss, abklopfen und könnte wahrscheinlich noch sehr viel mehr Akten finden. Also sicher, die Verfolgung der Sinti-Roma hatte nicht das Ausmaß von den Zahlen her wie die Judenverfolgung. Deswegen wird man nie auf solche riesigen Zahlen kommen, auf so viele Fälle stoßen. Aber ich bin überzeugt, dass über die vielleicht 8 oder 10 Fälle, über die berichtet wird, hinaus noch weitere Fälle existieren.
Allein die Tatsache, dass es Wiedergutmachungsakten gibt, deutet doch darauf hin, dass die Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung, das Wort finde ich immer unangemessen, aber entschädigt wurden. Ist dem so?
Ja, also es gab natürlich, wahrscheinlich unter Druck der Alliierten auch eingerichtet, hier diese Landesämter für Wiedergutmachung. Die Deutschen wurden verpflichtet, Wiedergutmachung, wenn die denn überhaupt möglich ist, zu machen. Diese Behörde war aber eine sehr bürokratische Behörde, die für alles Nachweise verlangte und wenn man die nicht hatte, auch sehr schnell bereit war, diese Wiedergutmachung zu verweigern. Also man machte das sehr bürokratisch und fegte manchmal eben auch mit bürokratischen Argumenten einfach offensichtlich gerechtfertigte Ansprüche vom Tisch. Zum Beispiel wurden im Falle der vorhin erwähnten Maria M. Einfach angezweifelt, dass sie unter haftähnlichen Bedingungen in Polen zur Arbeit eingesetzt war. Oder man sagte ihr glatt ins Gesicht, sie sei ja gar nicht aus rassischen Gründen deportiert worden, sondern weil die militärische Situation im Grenzgebiet des Reiches gegen Frankreich es eben verlangte, dass unsichere Elemente entfernt würden. Die würden halt von der Grenze weg. Das war also die Begründung für die Deportation von Maria M. nach Polen. Also in diesem Stile wurden Fälle gehandhabt. Es wurden tatsächlich dann auch Entschädigungen gezahlt. Oft natürlich überhaupt in keiner Weise angemessen dem, was eigentlich angebracht gewesen wäre. Aber es haben Entschädigungen stattgefunden.